Ich glaube, dass wir als CDU uns da, wir haben die einmalige Chance, da einfach offener und ehrlicher zu sein.
Ja. Dann will man mit ihm boxen?
Gerne, auf jeden Fall.
Ja, ich würde mich da super freuen, mich, aber nicht mit dir.
Also ich glaube, ich würde kürzer.
Hallo,
ich würde kürzer, glaube ich, mit dir boxen, als du mit mir joggst. Okay.
Ja, ich glaube, wir sind natürlich auch so sicherheitsverliebte Menschen geworden. Jeder stützt sich irgendwie auf den anderen und will nicht selber Verantwortung übernehmen oder auch an der einen oder anderen Stelle auch mal sagen, komm, wir machen das jetzt so.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Einfach mal machen, so heißt der neue Podcast. Ich weiß, dass sich viele darauf freuen. Ich hoffe, es wird gut. Ich bin mir sicher, es wird gut. Wir haben nämlich zwei ganz besondere Menschen heute zu Gast. Zum einen Anne König und zum anderen Joe Giallo. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke, Carsten. Hi.
Anne, ganz prominent aus Nordrhein-Westfalen. Joe, du kommst aus Berlin.
Richtig.
Muss man sich da schämen in diesen Zeiten, wenn man aus Berlin kommt?
Für Berlin muss man sich nie schämen, aber für die Politik, die hier gemacht wird, kann man sich mitunter richtig krass schämen. Und ich hoffe, dass wir das zumindest am 12. Februar ein Stück weit verändern können.
Joe, du bist, habe ich gelesen, ein Crossover-Metal-Sänger.
Ja.
Bist Musikmanager und Politiker. Ja. Sitzt im Bundesvorstand der CDU. Und bist noch ein cooler Typ. Was macht ein Crossover-Metal-Sänger?
Ich habe in meinem Leben viele Stationen durchlaufen. Unter anderem beispielsweise auch eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker, womit wir beim Thema Handwerk wären, was heutzutage auch leider viel zu selten in den Fokus rückt. Und im Zuge meines Lebens und der immer wieder dann erneuten Häutung und der Öffnen verschiedener Türen bin ich schlussendlich hier gelandet, wo ich heute bin. Ich betreue Künstler als Musikmanager und auf der anderen Seite auch engagiere ich mich für Kultur- und Kreativwirtschaft, aber auch für eine neue, spannendere Entwicklungspolitik, als wir es derzeit erleben.
Und nochmal der Crossover-Metal-Sänger.
Ja.
Kannst du mal eine Kostprobe geben?
Das ist ein bisschen unglücklich, weil das ja kein A Cappella-Crossover-Metal-Sänger ist, sondern da brauchst du natürlich schon die Gitarrenbraten. Und dann, aber wir können das vielleicht einspielen.
Wir haben ja Anne König hier.
Wir können es einspielen.
Ja.
Einspielen. Kann man es einspielen?
Ja, wir gucken, fragen mal in die Regie, ob das so spontan geht. Zwischendurch schüttelt wirklich den Kopf, als ob ich ehrlich gefragt habe. Aber gut, Anne König, du kommst aus Borken, bist in Münster geboren, bist Lehrerin, hast Mathe studiert und Geschichte.
Genau, richtig.
Danach. Und bist jetzt Politikerin geworden.
Ja, seit einem Jahr im Deutschen Bundestag.
Hast du es dir so vorgestellt? Sag mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz.
Ja, ich sag mal so, ich komme natürlich aus dem wunderschönen Münsterland und das war immer eine CDU-Hochburg bis heute und da waren wir eigentlich immer nur das Regieren gewöhnt. Deshalb ist Opposition natürlich jetzt eine ganz andere Nummer. Aber wir sind ja fleißig gewillt, auch uns daraus zu kämpfen. Und das ist ja hier heute auch eine gute Gelegenheit mit einfach mal machen. Finde ich richtig gut, dass du das hier initiiert hast.
Ich habe gelesen, du hast das zweitbeste Ergebnis bei den bei den Erststimmen in Nordrhein-Westfalen.
Richtig.
Stark. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch zurück, denn du hast ja das erstbeste Stimmergebnis.
Das war auch der Grund, warum ich die Frage gestellt habe.
Nein. Das war schön, passt in den 16er Jahren.
Joe. Selbstverliebt.
Joe, du warst Mitglied bei den Grünen.
Ja, war ich.
Das gibt's doch gar nicht.
Warum?
Du hast Joschka Fischer verehrt, habe ich gelesen.
Ja, so ist es.
Aber nicht als Steinewerfer.
Nein, nicht als Steinewerfer. Wir müssen das natürlich auch immer zeitlich einordnen.
Ja.
Ich möchte nicht wissen, was...
Wie bei Gerd Schröder wahrscheinlich auch, ne? Die Agenda 2010 war richtig.
Ja,
die Russland-Connection falsch.
Falsch, genau. Und ich denke, viele sehen sich ja heute nach dem, was Gerd Schröder damals losgetreten hat, aber da kommen wir wahrscheinlich später auch dazu, fördern und fordern, Stichwort. Aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich bei den Grünen war, weil ein Kernthema der Grünen, das für uns CDUler natürlich auch super wichtig ist, nämlich Bewahrung der Schöpfung, mich schon damals umgetrieben hat. Wir erinnern uns an Sandoz, wir erinnern uns an Tschernobyl und all diese Katastrophen, die passiert sind. Und die Grünen hatten seinerzeit einen neuen Habitus, eine neue Sprache, eine, wie ich fand, für meine Generation ansprechendere Art, Politik zu gestalten und zu kommunizieren. Und da bin ich sehr, sehr gerne bei den Grünen gewesen, aber es hat sich natürlich auch mit der Zeit gezeigt, dass die Grünen immer im Kollektiv denken. Mhm. Und diese Kollektiv...
Guter Punkt, ja.
Ne, und dieser Kollektivgedanke führt dazu, dass man als Individuum immer zurückgestellt wird. Und das ist mir wirklich dann auf den Senkel gegangen, sodass ich dann irgendwann mal, das war nur ein Auslöser, der Farbbeutelwurf auf Joschka Fischer während des Parteitages für
das
mich
dann... Das warst du, nein.
Um Gottes Willen, das war ich nicht, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich finde Gewalt in der Politik, Gewalt grundsätzlich hat ja, sollte keinen Platz haben. Jedenfalls fand ich diejenigen, die Wasser gepredigt haben und auf der anderen Seite dann doch mit Farbbeuteln geworfen haben, das fand ich schwierig und dann habe ich mich zurückgezogen von den Grünen. Aber die Grüne Partei von damals ist auch nicht die Grüne Partei von heute, mit der wir in 4 Bundesländern regieren, das sei auch mal an der Stelle gesagt.
Absolut. Und dein Punkt, da muss ich jetzt mal einmal reingrätschen, positiv, der ist natürlich für das Grundsatzprogramm der CDU extrem wichtig, dass wir nie vom Kollektiv ausgehen, sondern immer vom Einzelnen.
Genau.
Ihn so nehmen, wie er ist.
Genau.
Anne, wir nehmen dich jetzt auch so, wie du bist. Du bist ein Schützenfan, du stehst den Schützen sehr nahe. Ich glaube, du hast auch mal einen Schützenverein mit gegründet.
Ja, genau. Ich bin sogar Präsidentin eines
Schützen. Hier ist irgendwas umgefallen, aber das macht ja so ein Podcast aus.
Ja,
ne?
Kein Problem.
Das ist ja die erste Sendung, das darf alles. Genau.
Ja, ich bin sogar Gründungspräsidentin eines Frauenschützenvereins. Das ist der Frauenschützen Münsterland e.V. Und wir sind mittlerweile 500 Mitglieder, haben uns 2018 gegründet. Und unter anderem 460 Frauen, die dabei sind und 40 Männer. Weil bei uns dürfen die Frauen schießen und die Männer dürfen zuschauen, aber das ist ja auch mal eine nette Runde.
Super, gerade im ländlichen Raum auch Schützenwesen, genau. Eine unglaubliche Bindekraft.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt hast du dich auch mit wenigen Kollegen, viele machen mit, ich unterstütze das auch, im Parlamentskreis Schützenwesen engagiert.
Genau, richtig. Ne? Der Florian Müller, Carsten Brotesser und Paul Ziemiak und ich, wir haben das so zu viert in die Wege gebracht und haben uns jetzt gegründet, weil wir gesagt haben, das ist ja auch immaterielles Kulturgut und das ist eine ganz tolle alte Tradition, die es zu pflegen gilt und wir wollen das Ehrenamt stärken und auch eine starke Stimme hierfür dann auch in Berlin sein. Und wir hatten eine Gründungsversammlung, das hatte auch wirklich guten Zulauf, da waren schon 50 Kolleginnen und Kollegen dabei, es ist eine überfraktionelle ein überfraktioneller Zusammenschluss und jetzt schauen wir mal, was das in den nächsten Wochen und Monaten gibt, weil das natürlich auch erstmal noch ein bisschen bekannt werden muss.
Super. Wir haben so, um die Zuschauer auch mitzunehmen und die Zuhörer, wir sind ja auf YouTube und auf den bekannten Podcast-Plattformen, wollen wir mit diesen persönlichen Fragen einsteigen, so wollen wir das jetzt immer machen, um dann die beiden Top-Themen der Woche anzusprechen. Das ist natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar diese Woche und das sogenannte Bürgergeld. Und wollen immer mal hier und da was ableiten fürs Grundsatzprogramm. Und am Ende, das ist die Überraschung, wollen wir noch so ein bisschen zocken. Da freue ich mich richtig drauf. Mal schauen, was passiert. Aber um die persönlichen Fragen abzurunden, Joe, dich haben deine Eltern mal aus dem Auto rausgeworfen. Irgendwo, ich weiß gar nicht, wo war das? Du gingst dann aufs Internat, ein katholisches Ordensinternat. Und deine Eltern sind dann als Diplomaten weitergefahren. Dein Vater nach Schweden, aber klär uns auf.
Das ist ein boulevardesker Einstieg, muss ich sagen. Meine Eltern haben mich nicht aus dem Auto rausgeschmissen. Nein, mein Vater, der übrigens in Deutschland Volkswirtschaft in Marburg studiert hat, kam Jahre später nach Deutschland zurück und wurde hier Diplomat. Und als wir am 4.1.1979 nach Deutschland kamen, es war übrigens ein Jahrhundertwinter und wir kamen hier in kurzen Hosen in Köln-Bonner Flughafen an, konnten wir nicht voraussehen, dass der Verbleib meiner Familie in Deutschland sehr, sehr kurz sein würde. Und wir haben damals einen Pater kennengelernt, Pater Oerder, der meiner Familie und mir die Möglichkeit gegeben hat, ein Ordensinternat zu besuchen. Und so kam ich in ein Salesianer-Internat, der Don Boscos in Rüdesheim am Rhein. Und das war insofern schwierig, als dass ich und mein Bruder gemeinsam dort geblieben bin, aber man es uns nicht gesagt hat, dass das der Startpunkt einer Trennung sein sollte, die ein Leben lang gedauert hat. Ich habe ab dem Zeitpunkt, ich war 9 Jahre alt, nicht mehr mit meiner Familie zusammengelebt. Insofern hat das
was
mit mir
gemacht. Wie denkst du da heute rüber?
Das war keine Entscheidung, die meine Eltern getroffen haben, um mich aus dem Auto rauszuschmeißen, wie du es vorhin formuliert hast, sondern es war eine Notwendigkeit in einer Zeit, in der das Land Tansania über wenig Mitteln verfügt hat. Der diplomatische Dienst schon eher was mit einer aufopferungsvollen Tätigkeit zu tun hat, also auch sehr viel Grundüberzeugung. Und ich weiß, dass es weder meinen Eltern leicht gefallen ist, noch mir, als ich realisiert habe, dass ich nicht mit meiner Familie sein werde, auch meinem Bruder. Und das hat mich gestärkt, muss ich sagen. Ich habe durch diese Erfahrung erst die Möglichkeiten bekommen, die ich heute ausleben kann. Und es hat mich auch, ich würde es ein Stück weit pathetisch ausdrücken, aber doch widerstandsfähig gemacht. Und dafür bin ich meinen Eltern und auch Pater Oerder sehr dankbar.
Stichwort Widerstandsfähigkeit, da haben wir im Grundsatzprogramm dieses Thema Gesellschaftsjahr.
Genau.
dass wir sagen, dass junge Leute nach der Schule ein halbes Jahr oder wir haben jetzt gesagt mal ein Jahr, um mal einfach mal einen Vorschlag zu machen, rauszugehen, in der Gesellschaft ihren Dienst zu leisten, vielleicht auch im Ausland, im Inland, bei Stiftungen, bei Vereinen, im sozialen Bereich, Bundeswehr, Feuerwehr. Wie findest du das, wenn man das verpflichtend macht?
Ja, ich hab bei dem Bundesparteitag meinen allerersten Redebeitrag.
Kann mich gut erinnern.
Zugunsten des verpflichtenden Gesellschaftsjahres gemacht.
Weil, sehr authentisch warst du da.
Ja, weil es für mich auch wichtig war, da ein Stück weit auch Zeugnis abzulegen, weil ich der Meinung bin, dass wir in dieser Gesellschaft voller Silos schon eine Möglichkeit brauchen, in der sich die verschiedenen sozialen Gefügen auch mal treffen oder treffen können, im Alter, wo man auch neugierig ist, wo wir vielleicht auch Menschen zu Berufen bringen, die sie sonst niemals erwägen würden, gerade auch den Handwerksberuf. Und wo man vielleicht auch das größte Problem überwinden kann, das uns auch das Politikmachen so erschwert, nämlich die Kommunikation. Wie kommuniziere ich denn zu den verschiedenen Menschen in unterschiedlichsten Orten des Landes? Und ich finde, das ist ein ganz konkreter Ansatz, wie wir das verändern können.
Sind ja auch die Einzigen als CDU, die das fordern. Jetzt gibt es nur ein Gegenargument und dann gehe ich wieder über zu Anne.
Ja.
Der Vorwurf ist, die Jungen, es gab Corona und jetzt zwingt ihr die wieder in so ein Gesellschaftsjahr. Was entgegnest du dem?
Ich kann diese Argumente durchaus stehen lassen für die, die das so empfinden. Ich weiß nur, dass dieses Land von denjenigen aufgebaut worden ist, die diese Resilienz in sich getragen haben, die dieses Land in Schutt und Asche gesehen haben und dann einfach wussten, das, was uns stark macht, ist eine Widerstandsfähigkeit. Wir müssen anpacken.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen. Und ich denke, niemand verliert in einem Jahr etwas Substanzielles von seinem Leben, sondern es ist eher ein Gewinn. Genauso wie viele Leute, die zurückblicken und vielleicht soziales Jahr gemacht haben, bei der Bundeswehr waren, auch sagen, Mensch, da habe ich Freundschaften kennengelernt, da habe ich mich in einem unterschiedlichen Milieu bewegt, das hat mir was gebracht fürs Leben.
Joe, weißt du, was ich cool finde? Ja. Wenn du der Botschafter würdest für die CDU, nur für dieses Thema, dass du der Kopf wirst, um dieses Gesellschaftsjahr salonfähig, mehrheitsfähig in Deutschland zu machen. Mich hat das wirklich, ich hätte jetzt bereits angekotzt gesagt, aber da wird sich meine Mutter ärgern, es ging mir gegen den Strich, dass der Bundespräsident einen Vorschlag macht und sofort jeder aus der Ampelkoalition oder aus der Gesellschaft, das wollen wir nicht, wollen wir erst gar nicht drüber diskutieren. Also diese Gesellschaft ist irgendwie, Anne, gar nicht mehr in der Lage, so Debatten zu führen, habe ich das Gefühl. Wäre das auch ein Punkt, um so ein Gesellschaftsjahr umzusetzen?
Ja, ich denke, es muss auf jeden Fall so sein, dass man darüber nochmal spricht und diskutiert und alle Argumente einfach auch abwägt. Für mich war natürlich auch sofort im ersten Moment bei all dem Fachkräftemangel und all diesen Problemen, die natürlich da auch noch mit dabei sind, eher schon mal Pessimismus dabei oder Skeptik zumindest. Auch wenn ich es vom Kern her im ersten Move, sag ich mal, für eine gute Idee halte, da muss man aber auch gucken, was noch alles dahinter steckt. Und das muss man, glaube ich, dann ganz in Ruhe, da können wir wahrscheinlich einen kompletten Podcast zu machen. Da muss man die Argumente gut abwägen.
Kann man auch nicht von heute auf morgen umsetzen. Aber
es gibt juristische Probleme, es gibt natürlich wie finanziert man das? Das sehe ich auch, wenn ich dafür bin. Mhm. Aber ich glaube, es geht erstmal um die Geisteshaltung. Also wollen wir uns in dieses Abenteuer stürzen und wollen wir das Wirklichkeit werden lassen, wie wir es in so vielen anderen Dingen auch gemacht haben und das durchziehen, also einfach mal machen. Mhm. Und ich glaube, dann werden wir peu à peu all die Probleme beiseite schaffen können. Wenn wir bei dem Berg voller Probleme nur sehen, dann ist das mit einfach mal machen, glaube ich, nicht die Option, die wir zu
erwarten haben. Ich hatte letztens mal ganz interessant mit dem einfach mal machen ein Gespräch mit einem Chef eines großen Drogeriebetriebes, um es mal so auszudrücken. Und der sagte mir, es gibt eine Guideline, also eine Geisteshaltung, so nenne ich es jetzt mal, in dem Haus, nicht nur in der Führungsebene, auch darunter, dass gesagt wird, wenn einer eine Idee hat, darf der andere erstmal nicht widersprechen. Weil das ist ja ganz interessant. Du gehst mit jemandem essen, du besprichst ein Thema, einer sagt eine gute Idee, dann denkst du gleich immer, was könnte da falsch sein? Und der hat eine Firmenphilosophie, dass er sagt, in den ersten 5 Minuten muss man sich auf das Argument einlassen und einfach mal den anderen unterstützen, dass man schon mal begeistert ist von dieser Idee, damit diese ganzen Bedenkenträger und Bremser nicht durchkommen. Aber Anne, was glaubst du, wo wir jetzt gerade mal bei diesem Thema sind? Das ist das, was mich echt am meisten stört in diesem Lande. Dass hier nichts mehr geht irgendwie. Die Koffer stehen da rum auf Flughäfen in Deutschland. Wir kriegen die nicht von A nach B getragen. Wir schaffen es noch niemals irgendwie, haben wir lauter Wahlbeobachter, schicken wir nach Afrika oder sonst wohin und packen es noch niemals in Berlin, eine Wahl durchzuführen. Die Post hat irgendwie Probleme bei der Zustellung und vieles mehr. Also so einfache Sachen ist doch irre. Warum, was ist los mit Deutschland?
Ja, ich glaube, wir sind natürlich auch so sicherheitsverliebte Menschen geworden. Jeder stützt sich irgendwie auf den anderen und will nicht selber Verantwortung übernehmen oder auch an der einen oder anderen Stelle auch mal sagen, komm, wir machen das jetzt so. Es ist natürlich in Deutschland, glaube ich, auch immer schwieriger geworden. Ne? Wir sind nicht mehr in 1980, wo man dann auch einfach mal was machen konnte, sich danach hinstellen konnte, okay, das war jetzt ein Fehler und weiter geht's, sondern heute wird natürlich auch viel härter nach den Schuldigen an der einen oder anderen Stelle gesucht. Und ich erlebe das in ganz vielen Bereichen, dass dieses, was du auch hier sagst, einfach mal machen, da ist eine Hemmung da. Und durch die Pandemie ist meiner Meinung nach auch eine Lethargie in diesem Land, wo wir auch nochmal drüber sprechen könnten. Ich glaube, dass Corona uns auch dazu gebracht hat, dass wir natürlich auch alle viel auf unsere Handys schauen und das ein oder andere am Tag darauf sehen, was, ja, was uns irgendwie auch traurig stimmt. Ich sag mal, was sind die Themen dieser Woche? Katar, Iran, all diese grauenvollen Bilder, die man sieht, und dann lebt man so weiter in seinem Trott. Aber das ist eine Sache, die, ja, die einen, glaube ich, nicht dazu bringt, mal wieder, ja, so einfach auch optimistisch, initiativ und vielleicht auch ein bisschen naiv mal an eine Sache ranzugehen und sich zu trauen. Also das gibt, ja, Bedenkenträger sein ist natürlich immer einfacher.
Ja, aber die Frage ist, können wir uns das leisten? Können wir uns das leisten in einer Welt, in der, ich sage jetzt einfach mal, die Gründungsväter im Nachkriegsdeutschland immer so gelebt und gearbeitet haben, auch die Gründungsmütter, dass es ihre Kinder irgendwann mal besser haben sollen. Und jetzt haben es die Kinder besser, aber wir finden uns in Krisenschleifen wieder. Wir befinden uns in einer Situation, in der die ökonomischen Zentren sich von Europa weg in den Pazifik verschieben, wo es neue Gravitationszentren gibt. Können wir es uns leisten? Und ich glaube, dass es einen Mentalitätswechsel bedarf und dass wir realisieren müssen, dass das, was uns groß gemacht hat bisher, keine Selbstverständlichkeit ist. Und dass die mahnende Generation, die dafür gesorgt hat, dass unser Mindset so bleibt, ausstirbt. Und ich glaube, das ist wichtig, an dem Punkt noch einzusetzen und uns zu vergewissern, dass wenn wir das, was wir heute haben wollen, auch morgen so erleben wollen für unsere Kinder, wir genau jetzt den Schalter umlegen müssen.
Ja. Absolut. Ganz interessant. Ihr beide könntet ja eigentlich unterschiedlich nicht sein. Du bist ein, wie nennt man das, kommst vom ländlichen Raum, ist ein Landei?
Na, das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Das Münsterland ist ein suburbaner Raum.
Ein suburbaner Raum.
Genau. Okay. Auf jeden Fall. Es gibt auch nicht den einen ländlichen Raum. Ne? Ja. Ländliche Räume sind ja sehr heterogen insofern, aber suburban ist noch was dazwischen.
Okay, dann komme ich auch aus einem suburbanen Raum.
Ja.
Aus Ostwestfalen, genau, ist im Kreis Paderborn. Und Joe, du kommst aus Berlin. Du bist ein Städter, ein Stadtkind.
Ja,
du bist ein Landkind, kann man es so sagen, und du bist ein Stadtkind.
Jein, würde ich sagen. Also natürlich ist Berlin eine Stadt, aber ich habe beispielsweise letztes Jahr in Spandau kandidiert. Und das ist
für den Deutschen Bundestag.
Für den Deutschen Bundestag.
Und Bürgermeister wolltest du nicht werden hier in Berlin?
Nein.
Kam jetzt sehr spontan?
Nein, ich bin...
Kam das für dich nie in Frage? Ich meine, gibt einen tollen Kandidaten, aber ich wollte einfach mal...
Ich bin nicht in der CDU, weil ich nach Ämtern irgendwie so super geil drauf bin, sondern ich habe meine Themen und das hat mich in die Politik gebracht, also Kultur und Kreativwirtschaft. Genauso wie der globale Süden aus der Perspektive der Entwicklungspolitik, wo wir uns nochmal Gedanken machen müssen, wer ist Deutschland, wie will Deutschland in der Zukunft sein.
Ihr habt ja jetzt auch eine tolle Mannschaft, aber mir ging es darum, du bist angetreten für den Deutschen Bundestag.
Genau.
Und hast den Wahlkreis aber dann verloren.
Ich habe den Wahlkreis verloren. Das ist ein Swing State, würde ich sagen, Spandau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben einen wirklich geilen Wahlkampf gemacht. Es war ein harter Wahlkampf und die Niederlage hat echt geschmerzt. Also ich bin ja auch relativ kurz nach der Wahl in mich gegangen und habe die Entscheidung getroffen, dass ich eben für den Bundesvorstand kandidieren möchte, dass die Themen nur wegen einer verlorenen Wahl ja nicht aus der Welt sind. Und ich freue mich, dass ich im Bundesvorstand da eben auch die Ehrenamtlichen repräsentieren kann. Das ist ja auch ein nicht unerheblicher Teil unserer Partei.
Genau.
Und wenn Sie durch mich, zumindest hier meine Berliner Freunde, aber auch deutschlandweit, da einen Einblick kriegen oder wenn ich da auch was sagen kann, wie wir gewisse Dinge empfinden, freut es mich natürlich umso mehr. Aber ich wollte vorhin was zu den unterschiedlichen Regionen Berlins sagen. Also Spandau ist ja nicht Stadtkern. Und in Spandau haben wir viele Problemlagen, die vergleichbar sind mit denen auf dem Land. Wenn es zum Beispiel um Verkehrsanbindung geht.
Mobilität.
Also Mobilität ist ja nicht in Mitte, ist ein völlig anderes Thema als beispielsweise in Spandau.
Aber es gibt auch Themen, die sind wahrscheinlich bei Anne schwieriger. Zum Beispiel ärztliche Versorgung. Absolut, im ländlichen Raum ist wahrscheinlich was ganz anderes als in so großen Städten.
Ja, oder das Stichwort Mobilität. Ne? Bei uns ist das Auto halt unverzichtbar, weil einfach alles auch dezentraler gelegen ist. Aber ich glaube, das ist vielleicht ja auch nochmal ein Stichwort fürs Grundsatzprogramm, dass wir ja als CDU immer dafür standen, dass wir für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen wollten. Und damit meine ich ausdrücklich nicht gleiche Lebensverhältnisse, sondern gleichwertige. Und ich denke, diese großen Oberthemen, natürlich Mobilität, Gesundheitsversorgung, generell Infrastruktur, sind ja egal, ob bei dir jetzt in der Großstadt oder bei mir mehr im suburbanen Raum oder im ländlichen Raum, sind ja Themen, die man in ihrer Unterschiedlichkeit behandeln muss und berücksichtigen sollte. Also das ist echt wichtig, dass wir da als CDU auch weiter voranschreiten, weil was mich sehr stark genervt hat eigentlich in diesem Sommer, dass die Ampel das 9-Euro-Ticket eingeführt hat. Es sei allen Städtern gegönnt, aber wir hatten natürlich die Situation, dass im ländlichen Bereich die Menschen davon eher gar nichts hatten. Ja. Und das, sage ich mal, als Gesamtkonzept irgendwie zu denken, das fehlt mir in dieser Politik heutzutage bei der Ampel komplett. Und ich finde, da müssen wir als CDU auch nochmal vorangehen und sagen, Moment mal, wir schauen aber in alle Regionen Deutschlands.
Ich halte das für total wichtig, was du da gerade sagst. Und das geht ja nicht nur, die Herausforderungen liegen ja nicht nur zwischen Stadt und Land, sondern ich denke auch zwischen Ost und West. Also wenn man jetzt gerade im Osten Deutschlands unterwegs ist, dann findet man ja auch in vielen Themen eine völlig andere Sicht, sei es Wirtschaft, sei es Außenpolitik, Sicherheitspolitik, wo wir als CDU eine große Verantwortung tragen, um dort halt eben die Kommunikation zu finden mit den Menschen, die authentisch ist, aber die gleichzeitig auch auf diese Werte unserer Parteien beruhen. Ich habe oftmals das Gefühl, dass da bei komplexen Fragestellungen es sich der ein oder andere zu leicht macht, zu einfache Fragen, Antworten offeriert. Und da müssen wir als CDU aufpassen, dass wir da nicht die Menschen dabei verlieren.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, und dass wir halt auch nicht meinen, dass wir nur irgendwie von Bundesebene mit der einen Lösung ins ganze Land gehen können. Ne? Deshalb haben wir den Föderalismus, die Länder und die Kommunen vor Ort, die wissen halt auch in vielen Teilen nur mal besser, was ist für ihre Region wichtig. Ja. Und das ist eigentlich immer unsere Stärke gewesen. Und da müssen wir unbedingt auch reingehen mit Blick auf dieses Grundsatzprogramm.
Genau, Subsidiarität, dass die untere Ebene eigentlich es machen darf, kann, muss. Und wenn die nach Hilfe schreit, dann hilft die nächste Ebene.
Ja.
Und nicht, dass wir meinen, es besser zu wissen. Super. Genau. Also das Grundsatzprogramm steht bald. Wir müssen es nur noch mit Themen füllen. Ja. Apropos Themen. Es gibt die beiden Top-Themen. Ich habe es eben gesagt, die Fußball-Weltmeisterschaft.
Yes.
Katar. Und das Thema Bürgergeld. Womit fangen wir an, Anne? Fußball? Oder? Bist du Fußballfan?
Ja, ich bin Fußballfan.
Was ist man da? Dortmund? Borussia Dortmund?
Schalke 04.
Schalke 04. Wie geht's einem da mit Schalke 04?
Ja, es ist, wir kämpfen fröhlich.
Warst du auf dem Stadion als Kind, oder?
Nein, nein, aber so aufgrund der Nähe war das immer so das erste Stadion, wo man hingefahren ist.
Genau. Oder Borussia Dortmund, glaube ich, ne?
So ja, viele genau, auch das ist dann genau mein Landrat, der wäre jetzt hier als BVB-Fan dabei.
Als BVB-Fan, ja. Genau. Du bist Union Berlin-Fan, Hertha, BSC, oder ist dir das alles egal?
Nö, das ist mir nicht egal. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Hardcore-Fan. Ja, ja. Tief im Herzen, erst FCN, klar, Nürnberg. Aber ich habe natürlich auch große Sympathie für RB Leipzig, ganz klar. Widerspricht sich ein bisschen, aber Traditionenverein. Aber ich finde, RB Leipzig spielt so einen geilen Fußball und ich habe das von Anfang an beobachtet, was sie da auch von seitens Management machen und wie sie Vereinsführung ist. Und mir gefällt das, was sie dort leisten. Kuku, geiler Typ, auf jeden Fall, auf geht's.
Ja. Ich glaube, wer war das? Herr Steinbrück damals als Kanzler? Kandidat, der hat, glaube ich, gesagt, ich bin Schalke- und Dortmund-Fan, glaube ich. Ne? Mhm.
Ja, das ist, der hat aber ein bisschen Überblick verloren, würde ich mal sagen.
Zwei Persönlichkeiten. Genau.
Fußball-Weltmeisterschaft. Schaust du das, Anne? Hast du das Spiel gesehen? Deutschland gegen Japan.
Das erste Spiel habe ich nicht gesehen, weil das war um 14 Uhr und da arbeiten ja die normalen Menschen. Deshalb hat das da in dem Moment nicht geklappt.
Du hast dann auf deinem Ticker geschaut?
Genau, ich habe das Ergebnis mitverfolgt. Ne? Die Japaner haben 2-1 gewonnen.
Ja.
Ja, aber ich glaube, für mich persönlich ist der Spaß an diesem ganzen Fußball-Event sowieso ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich sag mal, wir haben jetzt hier natürlich auch in Berlin mit so viel dramatischen Themen zu tun, egal ob Ukraine-Krieg, Klimakrise. Jetzt ist es auch noch irgendwie Winterzeit. Nee, und jetzt ist es auch noch irgendwie Winterzeit und ich bin eher schon gefühlt so in diesem November-Dezember-Modus und dann natürlich auch mit Blick auf Katar, dass das halt auch alles sein Geschmäckle hat. Meiner Meinung nach war das ein Fehler, dass damals schon die Vergabe überhaupt nach Katar gegangen ist, dass jetzt alle immer so sagen, oh, ich bin so überrascht, dass das da ja jetzt alles so katastrophal gelaufen ist. Man hatte 10 Jahre Zeit, ja. Genau, man hatte 10 Jahre Zeit. Da denke ich mir dann, das ist auch ein bisschen verfehlt. Ne? Es gibt ja auch immer Menschen, die gerne mal auf Twitter dann irgendwie ihren Moral-Apostel
spielen. Ist das ein typisch deutsches Phänomen, auch dieses Thema Doppelmoral? Das ist ja...
Ja, ich sag mal, zu Hause vom Sofa aus mal eben was twittern oder so, ne? Sich selber nicht bewegen oder machen müssen. Das ist so, glaube ich, so was typisch Deutsches auch. Also das fällt schon stark auf. Gut, natürlich auch nur für diejenigen, die sich dann in diesem Bereich bewegen. Ne? Gott sei Dank sind das ja nicht alle Deutschen oder die Mehrheit der Deutschen, sondern Twitter ist ja auch eine Blase für sich.
Absolut. Hast du das Spiel gesehen, Joe?
Ich habe es nebenbei laufen lassen und ich werde mir die WM angucken, auch wenn ich natürlich mit vielem, was in Katar passiert, nicht einverstanden bin und auch nicht einverstanden sein kann. Aber es wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Zum einen will ich das natürlich in irgendeiner Form boykottieren und auch dazu beitragen, dass die Einschaltquoten nicht so hoch sind. Auf der anderen Seite denke ich an die vielen jungen Spieler, die jetzt mitgereist sind, die zum Zeitpunkt der Vergabe der Weltmeisterschaft minderjährig waren, die jahrelang dafür trainiert haben, dass sie endlich einer Weltmeisterschaft beiwohnen können und die aus meiner Sicht auch unseren Support und unsere Unterstützung brauchen. Grundsätzlich sehe ich das Problem, weil du gerade gesagt hast, von der Bettkante aus twittern. Ich glaube, wir haben grundsätzlich in Deutschland immer ein Problem zwischen, wie vertritt man die Werte, für die man steht, und in dem gleichen Verhältnis, wie gehen wir mit unseren Interessen um. Und das hat man, wenn man nach China schaut, das gleiche Problem. Das hat man, wenn man in vielen Ländern natürlich auch, Russland, wo man jahrzehntelang auch vom billigen Gas gelebt hat. Das ist eine Abwägung. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns vielleicht ein Stück weit auch in der Kommunikation wirklich ehrlich machen. Und das fehlt mir bei der ganzen Diskussion. Man haut immer gerne drauf und lädt sich moralisch auf. Aber die Interessen, die man tatsächlich hat und zu Recht auch vertritt, die geraten da so ein bisschen im Hintergrund. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da auch einfach mal machen und Tacheles reden.
Wie siehst du das mit China, glaube ich, ne? Ist das sehr auffällig, finde ich.
Ne? Ich finde, mit China ist es auffällig, aber wir haben ja über Jahrzehnte einen Marktplatz gefunden, wo wir natürlich unsere eigene Wirtschaft in einer Art und Weise ja auch haben prosperieren lassen. Und genauso hat unsere Industrie ja auch von billigem Gas aus Russland profitiert, obwohl man ja auch wusste, dass das ein oder andere möglicherweise problematisch sein kann.
Aber Anne, wie kommt das? Ich sag mal, bei den Kernkraftwerken sieht man das exemplarisch, finde ich, dass wir die abschalten. Gut, jetzt werden die irgendwie 3-4 Monate verlängert und dann werden wir in Zukunft den Strom aus anderen Ländern mit schwächeren Standards, niedrigeren Standards importieren, vor allen Dingen auch Kernkraft, aber auch Kohle. Und wir gehen raus. Oder du bist ja im ländlichen Raum unterwegs, da ist ja auch die Landwirtschaft sehr stark. Wir haben hier vor einigen Jahren diese Käfige verboten für Hühner. Das heißt, die Eier, die wir in Deutschland essen, das sind Frühstückseier, die kommen wirklich aus Deutschland, die Hühner. Aber die Käfige, die sind dann hier verboten worden. Und jetzt stehen die gleichen Käfige in Osteuropa. Und jetzt kommen die Eier aus Osteuropa, die veredelt sind in Nudeln oder Pizza oder wo auch immer. Aber von viel schlechteren Standards. Wahrscheinlich sind da jetzt 2 oder 3 Hühner drin, wo vorher nur ein Huhn drin war. Aber uns Deutschen geht es jetzt moralisch anscheinend besser.
Genau.
Also dieses Phänomen beobachte ich sehr häufig. Und diese moralische Überhöhung führt dazu, dass wir gar nicht mehr faktenbasiert reden können, weil gleich emotionalisiert, ja, moralisiert wird. Kriegst du das?
Bei uns ist ganz häufig das Problem, dass wir irgendwie nicht über den Inhalt nachdenken. Ich sag mal, die Ampel erweitert gerade nicht die Angebotsseite, sondern schaltet ab. Und der zweite Fehler, das sage ich mal, ist jetzt der erste im Inland, aber der zweite Fehler auch mit Blick auf das Ausland ist, dass sich gar keiner anscheinend Gedanken macht, wie das eigentlich auf andere Länder wirkt, was wir hier eigentlich so machen. Also ich sag mal, Beispiel im Unterausschuss, die Schwellenländer sind alle einer Meinung, dass sie überhaupt nicht begeistert sind darüber, dass Deutschland das Angebot runterfährt. Also mit was für einer Hybris sind da Teile auch unserer Bundesregierung in anderen Ländern unterwegs, dass man Schwellenländern erklärt, bitte baut ihr eure erneuerbaren Energien mal aus, wir kaufen aber von euch das fossile Gas und schalten selber auch noch unsere Atomkraftwerke ab.
Senegal, um da jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel
Pakistan,
hier anzuführen.
Bangladesch.
Was du sagst, ist ein Riesenthema.
Und hinzu kommt ja auch noch, dass wir so viel Geld haben als Deutsche, dass wir die Energie im Moment noch kaufen können, aber wir kappen halt all diese anderen Länder vom Energiemarkt gerade ab. Und das ist natürlich
hochgradig. Was hast du für ein Gefühl? Ist das ein typisch deutsches?
Ja, wir sehen gerne weg. Wir wollen nicht vor der eigenen Haustür das haben. Also verlagern wir es alles und kaufen dann zu. Und das ist natürlich wirklich auch...
Aber da sollten wir wahrscheinlich als CDU diejenigen sein, die dagegen halten und sagen...
Ja, unbedingt. Und mit noch ein
Satz zumindest, ehrlicher sein. Ich glaube, ich wäre schon froh, wenn wir in der Kommunikation diese überhöhte Moralität ein bisschen abrüsten würden verbal und dann auch wirklich einfach auch das Dilemma so beschreiben, wie es ist. Das Problem ist ja, dass wir am Anfang in Katar dieses Dilemma-Beschreiben unseres Wirtschaftsministers bewundert haben und später erstmal lernen mussten, wie bewusst Dinge falsch kommuniziert, inszeniert worden, weil es ideologisch getrieben war, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, dass wir als CDU uns da, wir haben die einmalige Chance, da einfach offener und ehrlicher zu sein.
Ja. Ja, und ich vielleicht auch noch einen Satz zur Landwirtschaft, weil du das vorhin auch mit reingebracht hattest. Also das, was ich natürlich hier auch in Berlin jetzt erlebe, ist schon ja eine gewisse Hybris auch an Menschen, die starke Vorbehalte haben, eben weil sie gar keine Ahnung von Landwirtschaft haben und von Produktion und wie sowas alles funktioniert. Und ich denke, da müssen wir auch nochmal ganz stark dran arbeiten, weil es ist doch ganz klar, dass wir zum Thema Ernährungssicherheit auch die Produktion im eigenen Land halten müssen. Also es kann ja nicht Sinn der Sache sein, wir haben hier Landwirte, die auf höchstem Niveau zu höchsten Standards beste Produkte herstellen und wir verhindern das, indem wir denen immer mehr Auflagen geben, dann wird bei uns die Landwirtschaft abgebaut und was passiert am Ende des Tages? Ja, dann kommt vielleicht das Schweinefleisch doch irgendwann aus einem Hochhaus aus China und das kann ja nicht in unserem Interesse
sein.
Genau,
die bauen wie also, verrückt Hochhäuser.
Genau, das ist schon und da denke ich mir dann so, hallo, ich möchte doch auch für meine Kinder hier vor Ort eine Ernährung haben, die gesund ist, die regional ist und das bietet mir mein Bauer eben vor Ort und nicht irgendwie ein spanisches Biohack, was mir dann auch noch importiert hier in den Supermarkt gelegt wird und dann am besten noch in Plastik verpackt. Also das,
aber Landwirtschaft ist ein schönes Beispiel. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch die Medien da nicht offen und ehrlich sind und immer nur so diese eine Seite zeigen, selbst wenn irgendwelche Ställe überfallen werden oder wird eingebrochen, dann ist es
hinterher ein Kavaliersdelikt. Regelmäßig irgendwie einfach nur einen Bauern, der dann angeblich mit einer Spritze übers Feld fährt und keiner von den Journalisten weiß, was eigentlich da jetzt gerade drin war, aber es wird alles sofort schlecht gemacht, alles madig gemacht.
Was kann man dagegen machen? Mehr einladen, dass wir mehr raus müssen hier aus unserer
Ich glaube, wir brauchen generell mehr Wertschätzung für die unterschiedlichsten Berufe. Es ist einerseits der Landwirt, aber wir erleben ja auch eine Verrohung in der Gesellschaft. Wie geht man denn hier heutzutage mit Polizisten um, mit Feuerwehrleuten, mit Krankenschwestern, mit Lehrern, mit Priestern? Ich kann jetzt so weitermachen. Von uns hat jeder sofort irgendeinen Trigger im Kopf, was er sich zur jeweiligen Berufsgruppe denkt. Und alle haben vielleicht meistens eher nicht was Positives im Kopf, sondern doch eher was sie an der Berufsgruppe stört. Und dieses Wertschätzung ist auch noch ein Punkt, da müssen wir ran.
Also ich gehöre noch zu der älteren Generation. Ich meine, Joe ist ja noch mal 15 Jahre älter als ich. Bei dir war das wahrscheinlich, also du hast wahrscheinlich auch noch damals gesagt, Herr Wachtmeister, oder? Kennst du das auch noch?
Ich komme erstmal aus dem Lachen nicht raus mit deiner Altersangabe hier.
Mit Herr Wachtmeister, oder? Kennst du das noch?
Oberinspektor.
Oberinspektor, ich habe noch Herr Wachtmeister gesagt, zum Polizei, da hatte ich richtig
Oberinspektor Respekt. Oberinspektor Derek, da bin ich darauf.
Also ein wichtiges Thema, Wertschätzung auch
im Grundsatzprogramm. Aber wir müssen halt einfach, glaube ich, auch in diese Räume gehen, wo dieser Diskurs stattfindet. Und da sind wir als Partei viel zu schwach vertreten. Das ist im digitalen Raum. Ich glaube, diese ganzen Emotionen, diese Twittern von der Bettkante aus, diese Schlachtfelder, die sind halt wirklich im digitalen Raum. Es gibt Parteien, die sehr populistisch sind, die dort wesentlich besser unterwegs sind als wir. Und wir müssen uns als CDU fragen, was können wir denn eigentlich machen, um auch dort die Deutungshoheit für uns zurückzubekommen, den Diskurs mit einer Art Agenda-Setting zu bestimmen und nicht einfach immer nur hinterher zu galoppieren. Insofern ist die Technologie ein ganz wichtiger Part. Und ich glaube, der heutige Abend hier ist auch ein guter Anfang, meiner Meinung nach, dass wir auch mit diesem Format, mit diesen Gesprächen in diese Räume eindringen.
Absolut, ich hoffe es. Und dann kommen wir zum letzten Thema. Bürgergeld, das war das Top-Thema der Woche, wurde auch bei Twitter heiß.
Also erstmal mein Kompliment, wirklich mein Kompliment. Ich finde, das war ein Beispiel dafür, wie gute Oppositionsarbeit funktioniert und wie klar und kantig die CDU da eine Haltung bewiesen hat und diese Haltung auch bei Gegenwind weiterhin aufrechterhalten hat. Und ich glaube, das werden die Menschen draußen sehr gutieren. Denn das, was da geplant war, dass man im Grunde genommen eine Systemveränderung vornimmt durch die Hintertür, das ist gestoppt worden. Und das hat damit zu tun, dass die gesamte Fraktion, jeder Einzelne da dran mitgezogen hat. Ich fand das von außen betrachtet, ich bin nicht im Parlament drin, aber von außen betrachtet fand ich das großartig.
Ja, ich denke auch, dass wir unser Prinzip des Fördern und Forderns beibehalten haben, ist ein großer Erfolg. Und natürlich wollten wir auch, dass die Regelsätze erhöht werden, aber all diese Dinge, die die Ampel ursprünglich gefordert hat, die konnten wir ja jetzt auch wirklich größtenteils abwenden. Also Beispiel Vertrauenszeit ist ja jetzt komplett abgeschafft worden. Ja, warum? Weil es Sinn macht, dass eben auch Menschen, die einfach nicht wollen, die sich ganz demonstrativ weigern, irgendetwas auch an Jobs auszuprobieren. Mhm. Wenn man denen keine Sanktionen hätte geben können, ne, das kann man jemandem im Niedriglohnsektor, der eben keine Hilfen bekommt, nicht erklären.
Und der
ich denke,
das ist lebensfremd.
Ja, und wir alle Menschen wissen in Deutschland, ja, arbeitende Menschen als auch nicht arbeitende Menschen, dass wenn man auch mal etwas nicht liefert in diesem Land, dann bekommt man halt auch eine Sanktion. Wenn du deine Steuererklärung nicht rechtzeitig einreichst, dann droht dir auch was. Und glaubst als Unternehmer ist, natürlich in ganz anderen Bereichen. Also da geht es auch um, wenn man Fehler macht, dann muss was auch sanktioniert werden. Mhm. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Bereich.
Glaubst du, Anne, das war ein interessanter Punkt von Joe, dass er sagt, so verstehe ich Opposition, auch Demokratie, dass es da eine Partei gibt, die hoffentlich faktenbasiert genug gesagt hat, wir haben da eine andere Einstellung, auch eine andere Geisteshaltung, wir brauchen Fördern und Fordern, dass das auch ein Rezept ist gegen Protestparteien. Also, dass wir auch eine Verantwortung haben als CDU, stärker und klarer unsere Position zu formulieren, damit sich Menschen, die sich abgewendet fühlen, wieder zu uns.
Ja, unbedingt. Ich glaube, dieses Mal hatten wir aber zusätzlich noch den Bonus, dass das Ganze ja eben durch den Bundesrat musste. Und dadurch haben die Menschen halt auch gesehen, okay, die Ampel, die kann nicht einfach nur machen, was sie will, sondern sie braucht die Union an dieser entscheidenden Stelle. Und dadurch haben die Menschen gesehen, hey Mensch, die haben da wirklich jetzt auch mal was erreichen können. Sonst, das erleben wir beide ja seit einem Jahr, stellen wir auch konstruktive Anträge und die werden ja einfach von der Ampel in ein paar Papierkorb geschmissen. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass sie irgendeinem Vorschlag von uns dann da wirklich ernsthaft sofort zugestimmt haben. Vielleicht im Nachgang mal, dass sie dann auch zu der Erkenntnis gekommen sagen, sind.
Als wir regiert haben, war das auch nicht anders.
Na, guck mal, ja, okay.
Muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ja, das ist halt der Preis. Aber umso wichtiger ist es, dass wir wirklich gute Oppositionsarbeit machen.
Ja, und wir hatten ja gerade beim Bürgergeld dann auch viele konstruktive Vorschläge und dass die jetzt aufgegriffen wurden. Das hat das eigentliche Bürgergeld, so wie die Ampel sich das vorgestellt hat, entkernt. Und das ist gut so.
Gut so, Stichwort. Gut so ist bei mir immer eine Kneipe. Also ich gehe mal gern, total gern in dieser verrückten, individualisierten, egoistischen, ja zunehmend egoistischen Welt, gehe ich total gern in eine Kneipe, lege das Handy weg und kloppe eine Runde Skat und trinke dann gerne auch mal ein Bier. Und dann gibt es viele Spiele in so einer Kneipe. Ne? Da gibt es oft einen Billardtisch, zumindest im ländlichen Raum. Bei euch ist schon...
Das ist nicht, also jedenfalls nicht mein Ding so.
Billard, ja.
Also ich sag's, wie es ist. Also ich könnte jetzt hier aus Harmonie gründen.
Billard ist doch eigentlich ganz cool.
Nein, Billardspiel also ist gut und Skat ist auch sicherlich gut. Und wenn bei den Schwiegereltern bin, mache ich den Stunt auch. Aber wenn ich jetzt in Berlin bin, dann habe ich echt andere Angebote so.
Was hast du denn für Angebote, Joe?
Ja, Konzerte, es finden super krasse Galerien, Eröffnungen statt, du hast da
Carsten, das haben wir
gehen.
Übrigens auch alles im ländlichen und suburbanen Raum, nur du bist da anscheinend nicht unterwegs. Also es gibt natürlich auch cool. Nein, ich wollte es ihm gerade mal sagen, weil er meinte, gerade bei uns so spielt man nur Billard, das ist natürlich nicht der Fall.
Ja, genau, der ist
suburban Raum. Vielleicht müsstest du mal mit dem Wort anfangen, damit du mal richtig
da Brücke, wie ich zu meinem Spiel komme, was ich zum Schluss mache.
Und deswegen hast du da so einen Umweg gebaut.
Deswegen habe ich so einen Umweg gebaut und ich wollte einfach mal fragen, wo ihr euch gerne entspannt.
Ach so.
So, und bei mir ist es einfach die Kneipe mit Freunden, wo ich mal eine Runde Skat spiele. Ich kicke da auch gerne, ich spiele auch gerne Billard, Daten mache ich nicht so gerne, aber das ist so ein Abend, wo ich aufgehe.
Ja.
Und eher, wie sieht es bei euch aus?
Ach so, okay, dann hättest du die Frage einfach ohne das Drumherum stellen müssen.
Ja, ja, aber trotzdem wissen wir ja jetzt, was du sonst noch ganz gerne
wo
machst.
Wo entspannst du denn so, Joe? Ich frage dich mal ganz direkt.
Ich mache gerne Sport. Also beim Boxen kann ich mich total gut entspannen. Hört sich total widersprüchlich
an. Joggst du auch gerne?
Ich hab einen Kumpel, der mich auf einer Laufgruppe eingeladen hat. Ist übrigens ein fantastischer Läufer. Ich würde ihn fast schon sagen, das ist der, Kenianer aus Paderborn. Ja?
Ist der 15 Jahre jünger als du?
Der ist gefühlt 25 Jahre jünger als ich. Und der hat mich in meine Laufgruppe mit reingeholt. Und ich habe unter Lung-Covid gelitten, das erste Mal, als ich gelaufen bin. Und die sind da losgelaufen. Der hat so mal, der wirklich hat mich mitgeschleppt. Also weißt du, wenn jemand aus Mitleid mit dir läuft?
Ja, kenne ich.
Und das hat er gemacht, der Carsten, von dem ist jetzt gerade hier die Rede.
Ach so.
Und seitdem bin ich nie wieder dabei gewesen. Aber ich habe mir vorgenommen, 2023 bin ich dabei.
Aber du machst doch Sport.
Ich mache auf jeden Fall Sport.
Nämlich?
Ich mache Crossover, Crossfit und Boxen.
Super. Cool.
Ja.
Sollen wir mal mit ihm boxen?
Gerne, auf jeden Fall.
Ja, ich würde mich super freuen, aber nicht mit dir, aber
also
Carsten
glaube,
auf jeden Fall.
Hallo, warum nicht?
Ich würde kürzer, glaube ich, mit dir boxen, als du mit mir joggst.
Okay.
Ja, fangen wir mit Boxen an. Oder?
Ja. Vielleicht gehen wir sonst mal eine Runde klettern.
Gehst du mal in die Kneipe?
Ja, ich gehe auf jeden Fall gerne in die Kneipe. Ja. Mein eigener Frauenschützenverein hat ja sogar einen eigenen Vereinsschnaps. Den trinken wir dann auch gerne. Aber weißt du, wo ich jetzt in letzter Zeit richtig gerne auch entspanne, wenn so ein bisschen der Wind weht und dann gehe ich mit meinen Jungs raus auf die Wiese und wir lassen Drachen steigen. Das ist richtig cool und das erinnert irgendwie so an frühere Zeiten. Mhm. Und ansonsten gehen wir auch gerne mal eine Runde Fahrrad fahren. Aber mit so 4- und 6-Jährigen, da brauchst du als Mutter ein Lastenrad, weil die können nicht so weit. Und dann musst du die selber einpacken samt Fahrrädern und dann weiter trampeln.
Ja. Also, worauf ich hinaus will, ist, wir kickern jetzt eine Runde.
Cool.
Yes. Genau. Aber es gibt eine gute Nachricht für die YouTube-Zuschauer. Die sehen das jetzt und diejenigen, die mit dem Podcast unterwegs sind, da muss ich mich leider verabschieden, aber ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Wenn ihr Bock habt, schaut einfach auch mal bei YouTube rein. Ich freue mich total auf dieses Spiel. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, liebe Anne. Danke, lieber Joe. Ich glaube, das war richtig gut.
Danke, lieber Carsten.
Ja,
hat Spaß. Das war eine geile Premiere auf jeden
Fall. Ob es richtig, richtig gut war, werden natürlich diejenigen entscheiden, die uns zugehört haben. Und deswegen bitte ich euch auch um Feedback. Schreibt uns, was wir besser machen können. Und wir werden das jetzt öfters machen.
Liked es.
Ich habe auf jeden Fall Bock darauf.
Ich auch.
Alles Gute.
Ciao. Danke dir, Carsten.
Ciao.
Danke,
ciao.
Anne.
Ja, danke dir. Ciao.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.